Die Revision der Leistung. Stolz stellte Apelles seine Bilder öffentlich aus. Weil der griechische Maler, ca. 370 vor Christus geboren, sehen wollte, wie sein Gemälde bei den Betrachtern ankommt, versteckte er sich in der Nähe, um das Publikum beobachten zu können. Einer der Betrachter war ein Schuster. Er kritisierte, dass der Schuh auf dem Bild nicht richtig gemalt sei, es fehle eine Öse. Diese Kritik nahm sich Apelles zu Herzen. Er korrigierte das und stellte das Bild am nächsten Tag wieder öffentlich aus, und wieder kam der Schuster des Weges. Auch heute hatte er Kritikpunkte mitgebracht. Er kritisierte die Form der Beine auf den Bildern, die Bekleidung und fand noch so allerlei zu meckern. Irgendwann reichte es Apelles. Er kam aus seinem Versteck und rief: »Schuster, bleib bei deinen Leisten!« Heute wird die Redensart verwendet, um auszudrücken, dass Menschen, wenn sie kritisieren, innerhalb ihres Fachgebiets bleiben sollen. »Urteile lieber über das, was du kannst«, könnte der Maler auch gesagt haben. Selbstredend, dass wir nur darin gut sind, was wir auch können. Und viele trauen sich auch gar nicht, etwas zu kritisieren, geschweige denn etwas zu tun, von dem sie keine Ahnung haben. Doch leider fordert die Arbeitswelt oft Dinge von uns ein, die wir eigentlich gar nicht so gut können. Vielleicht können wir nicht gut mit Stress umgehen, hassen Vorträge, haben besonders montagmorgens Konzentrationsschwierigkeiten oder müssen repetitive Aufgaben erledigen, die uns zum Hals heraushängen. Doch genau hieran werden wir in der Arbeitswelt gemessen. Ihr Leistungsbegriff muss zu unserem Können passen. Die Leisten des Schuhmachers waren Fußnachbildungen aus Holz, die als Form zur Schuhherstellung verwendet wurden. Ursprünglich bedeuten sie Spur oder Fußabdruck. Der Begriff Leisten, wie wir ihn gegenwärtig verwenden, bedeutet daher übersetzt einer Spur nachgehen oder ihr nachspüren. Wenn wir Leistung erbringen müssen, sollten wir in uns hineinfühlen, welche Spur kann ich verfolgen, um zum Ziel zu kommen. Und genau hier liegt der Hund begraben. Je nach Generation kursieren unterschiedliche Vorstellungen davon, was es heißt, in der Arbeitswelt etwas zu leisten, ja selbst innerhalb der jeweiligen Generation. Während es für den einen eine große Leistung sein mag, ein Projekt abgeschlossen zu haben, ist ein anderer mit sich zufrieden, wenn er es trotz anfänglicher Schwierigkeiten geschafft hat, eine kleine Aufgabe zu erledigen. Nun sitzen genau diese Menschen gemeinsam in einem Boot, jeder mit seiner ganz eigenen Vorstellung davon, was Leistung bedeutet. Diese Vorstellungen können sich mit dem Leistungsbegriff des Unternehmens decken, dann handelt es sich um einen leistungsbereiten Mitarbeiter oder hin zum Negativen abweichen, dann spricht man oft von Querulanten, Eigenbrötlern oder Freigeistern. Unabhängig davon, wie sehr sich das Unternehmen bemüht, die Mitarbeiter durch interne Kommunikation auf ein gemeinsames Ziel einzuspüren, um sie zu mehr Leistung zu bewegen, dieses Leistungsverständnis muss nicht das der Kollegen sein. Zudem, wie Leistung definiert wird, ist wesentlich von den Zielsetzungen des Unternehmens, der Branche und der wirtschaftlichen Situation abhängig. Ist es nicht etwas zu viel verlangt oder geradezu dystopisch, Mitarbeiter so auf Spur zu bringen? Sport ohne Daniela und Mark, die beiden Schüler, die nicht gerade mit sportlichen Erfolgen aufwarten können, ist eben nicht okay. Schließlich würden auch die beiden Bankdrücker Daniela und Mark gemeinsam mit ihrem Team sportliche Höhen und Tiefen erleben, und ihr Team könnte von Danielas Sportsgeist und Marks Durchhaltevermögen lernen und profitieren. Doch indem der Sieg im Spiel zum einzigen leistungskrönenden Indikator erhoben wird, gehen diejenigen unter, deren Können der Leistungserfüllung nicht in die Karten spielt. Wieso sollten sich Daniela und Mark abrackern, wenn ihr sportliches Können nicht ausreicht und sie mit ihrem Können, nämlich Durchhaltevermögen und Sportsgeist zu zeigen, keine Anerkennung erhalten? Und wieso sollten sie überhaupt motiviert sein? In der Arbeitswelt, die Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringt, wird der Leistungsbegriff obsolet. Mehr noch, er avanciert zu einem kaum zu erreichenden Ideal, erreichbar nur durch diejenigen, die sich ganz in die geforderte Struktur einbringen. Das sind dann die Kalles und die Kurz, die sich oft zwar im beruflichen Erfolg sonnen, bei denen aber etwas anderes auf der Strecke bleibt. Bei Kalle ist es die Zweisamkeit, die der 56-Jährige vergeblich sucht, doch sein Prahlen über seine Statussymbole macht ihn unsichtbar und lässt ihn als oberflächlichen Typen dastehen. Dabei könnte Kalle doch ganz anders, er lässt sich nur nicht. Und auch Kurt ist besorgt über seine Gesundheit, die ihm durch seinen viel zu hohen Blutdruck und die häufigen Hexenschüsse Sorgen bereitet. Mit 61 Jahren wollte er noch nicht so in den Seilen hängen. Schließlich fängt mit 66 Jahren das Leben doch erst an. Würden die beiden doch mal in sich hineinspüren, könnten sie erfahren, was sie eigentlich abseits von gesellschaftlich erwünschten Vorstellungen leisten könnten. Kalle, eigentlich ein sensibler Typ, hätte seinen Traum von einer Tierpension verfolgen können, und Kurt, dem seine Familie eigentlich über alles geht, hätte mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen können. Wie gern hätte er die beiden aufwachsen sehen. Leidtragende von Leistungsdruck sind alle, sowohl diejenigen, die die Leistungsvorgaben erfüllen, als auch die, die sie nicht erfüllen oder sich dagegen auflehnen. Viel wichtiger und letztlich gesünder für die beiden Herren Kurt und Kalle, sowie schöner für die Kinder Mark und Daniela, wäre es doch, wenn verschiedene Vorstellungen von Leistungsfähigkeit im Zusammenleben und Zusammenarbeiten anerkannt werden würden. Daniela würde erfahren, dass ihr Sportsgeist wichtig ist. Marks Durchhaltevermögen würde als vorbildlich betrachtet, was bei beiden vielleicht dazu führt, dass sie tatsächlich besser werden. Kurz, Privatsphäre würde akzeptiert und der aufbrausende Kalle für seine Fachkenntnisse über die Tierwelt respektiert. Alle vier hätten dann gemein, dass sie sich mit ihren Fähigkeiten einbringen können und diese als wichtig erachtet werden. Daniela und Mark lernen, dass sie keine sportlichen Höchstleistungen erbringen müssen, um doch etwas für das Team leisten zu können. Kurt hätte den Mut, mehr Zeit für seine Familie aufzubringen, und Kalle könnte sein prolliges Gehabe, das seiner sensiblen Persönlichkeit ohnehin nicht entspricht, an den Nagel hängen. Wenn das passiert, spricht man von Selbstwirksamkeit. Menschen erleben dann, dass sie mit ihren Fähigkeiten etwas bewirken können, dass ihr Handeln einen Einfluss auf eine Sache, einen Prozess, ein System oder eine Person hat. Dabei ist es nicht nötig, dass alle Personen in einem Team stoisch nach den Leistungsvorgaben streben. Mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, die ein jeder mit sich rumschleppt, sind sie ohnehin Augenwischerei. Sich selbst als wirksam zu erfahren, ist einer der größten Motivatoren für das menschliche Handeln. Genau dann wird sich mit etwas Zeit auch die individuell so hoch geschätzte Leistung einstellen. Bei Mark ist es das Ziel, als ein vollwertiges Teammitglied anerkannt zu werden. Bei Daniela, gemeinsam mit ihren Freunden Zeit zu verbringen. Bei Kalle, mit seiner Persönlichkeit wahrgenommen zu werden und bei Kurt Zeit für seine Familie zu haben. Und weil sich die einzelnen Personen mit ihren Fähigkeiten wertgeschätzt fühlen, bringen sie sich, selbstwirksam gestärkt, umso stärker für ihr Team ein, jeder auf seine Weise. Die Herausforderung für Teamleiter ist es, die unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zu bündeln, dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Herangehensweisen an Aufgabenstellungen miteinander vereinbar sind, die Teammitglieder ernst zu nehmen und abseits von Leistungsvorgaben ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse zu erfragen, dafür zu sorgen, dass ein Schuh daraus wird. Und dazu braucht es Leute, die Leistung darüber definieren, wie gut ihr Team zusammenarbeitet. Doch steht in unserer Gesellschaft die Individualität im Vordergrund, dem Einzelnen ist es wichtig, als Individuum gesehen zu werden. Wie können wir uns dann vergleichen, wenn jeder individuell unterschiedlich ist? Was für den einen normal ist, ist es für den anderen nicht. Vielleicht gilt es, Vergleichspunkte im Außen zu setzen. Engagiert sich die Organisation, in der ich arbeite, zum Beispiel für ein soziales Anliegen, können wir als Team dazu beitragen. Gerade die Gen Z hat das Potenzial, globale Bewegungen anzustoßen und andere Generationen mitzunehmen. Allerdings ist hierbei darauf zu achten, dass die Selbstwirksamkeit, die für jede einzelne Person bedeutsam ist, nicht verloren geht und nicht nur die Masse gezählt wird. Und hierbei kommen wieder die eigenen Werte ins Zentrum, was mir als Person wichtig ist und wie ich das in meiner beruflichen Tätigkeit leben kann.